Ja, hallo. Hier ist Arne Willander und zu Gast heute beim Podcast ist nicht wie üblich Sasan Yasseri, sondern Birgit Fuß, die Serien beim Rolling Stone betreut und für unser Special über Filme und Serien haben wir uns diesmal die Serie Lupin vorgenommen. In der aktuellen Ausgabe haben wir einen großen Bericht über Lupin. Sehr erfolgreich bei Netflix, jetzt die zweite Staffel, die erste sogar noch übertrifft in der Popularität. Man sieht das bei der Netflix-Rangliste immer zu. Birgit hat ein Special betreut, eines von zwei Specials über Serien im Jahr. Ja, Birgit, ich fasse gleich die Serie Lupin grob zusammen. Die allermeisten werden sie kennen. Aber sag vorher vielleicht, was das Entscheidende an dieser Serie ist.
Ja, also hallo erstmal. Was mich besonders begeistert hat an der Serie, und ich habe ja mal wieder sehr viele verschiedene Serien geguckt, von Horror über Familie bis zu Satire und so weiter. Was an Lupin für mich so schön war, ist, dass sie eigentlich fast altmodisch ist. Also sehr schöne Bilder, schöne Verwirrspiele, nicht so brutal und ja, einfach unglaublich unterhaltsam für mich.
Ja, also es handelt von einem, nur ein Meisterdieb, kann man sagen, einer Gestalt, die sich an Arsène Lupin, einem Meisterdetektiv in französischen Romanen 1905.
Meisterdieb, nicht Detektiv. Ja, man verwechselt es fast immer leicht, weil es auch was Agentenhaftes hat.
Hercule Poirot. Jetzt weiß ich gerade den Autor der Arsène Lupin Bücher nicht.
Maurice Leblanc.
Maurice Leblanc. 1905 hat er diese Reihe erfunden und hat diesen, nicht Detektiv, sondern Meister Dieb erfunden. So, und nun gibt es eine, die Figur des Hassan Diop heißt er, Hassan Diop. Also da ist natürlich der Anklang bei Arsène Hassan. Und dieser Hassan, den sehen wir in der früheren Ausgabe, nämlich als Kind. Sein Vater war der Chauffeur bei einem reichen Franzosen. Und der wurde des Diebstahls beschuldigt, nämlich Diebstahl eines sehr kostbaren Colliers. Wurde verhaftet, kam ins Gefängnis. Dort wurde ihm von einem korrupten Polizeibeamten eine Verkürzung der Gefängnisstrafe versprochen, dafür, dass er sich schuldig erklärt. Er war freilich nicht schuldig. Und der Sohn des Chauffeurs ist eben Hassan, der dann, als sein Vater sich in der Gefängniszelle erhängte, ein Waise war, kam auf ein Elite-Internat, finanziert von der Frau des Großindustriellen, die ein schlechtes Gewissen hatte, denn sie hat dem Vater eingeredet, dass er Hafterleichterung bekommen würde oder eine kurze Gefängnisstrafe, und das war nicht so. Mittlerweile ist Hassan Diop erwachsen geworden, er hat auf dem Internat ein Mädchen kennengelernt, das ist sozusagen eine Lebensfreundschaft. Lebensmenschen haben sich etwa im Alter von 14, 15 Jahren kennengelernt. Er hat sie beschützt und hat sich zunächst verweigert, wollte nur Freundschaft, aber hat ihn dann doch geküsst. Jetzt sind wir also 15, 20 Jahre später. Die beiden waren zusammengekommen, sind jetzt aber nicht mehr zusammen, was vor allem an der Unzuverlässigkeit Hassans liegt. Jemand, der immer zu spät kommt, und bei dem man nicht genau weiß, was er eigentlich im Schilde führt. Sie weiß es auch nicht. Es sind raffinierte Trickdiebstähle, die oft einem höheren Ideal folgen. Aber vor allem versucht Hassan seit Jahren, diesen Großindustriellen, der seinem Vater so übel mitgespielt hat, ihn vorzuführen. Und alle Diebstähle und alles, was Lupin erzählt, an raffinierten Beutezügen, genau ausgeklügelten Diebstählen, Farsen und Scharaden, das dient alles diesem einen Ziel, endlich diesen korrupten Schurken nicht nur vorzuführen, sondern hinter Schloss und Riegel zu bringen. Dazu gehören natürlich Verkleidung und Trickdiebstähle oder auch nur scheinbar Diebstähle, die gar keine sind. So, jetzt habe ich viel geredet. Nun bist du an der Reihe. Ja. Du hast ja schon gesagt, was das Faszinierende ist an der Serie, die einerseits altmodisch ist, andererseits in der Gegenwart spielt. Es gibt den Bezug zu Arsène Lupin. Das gehört auch zum Anrührenden und Drolligen dieser Serie, dass der sehr erwachsene, große, wuchtige Schauspieler Omar Sy ganz und gar zum Kind wird, wenn er über die Arsène Lupin-Geschichten spricht. Und er stellt auch diese Geschichten nach. Also die Tricks, Kniffe und Charaden sind jeweils den Arsène Lupin-Geschichten entlehnt. Und wer die nicht kennt, der wird vieles nicht verstehen. Aber Arsène verweist immer darauf. Und es gibt einen Polizeikommissariat, einen kleinen Polizisten, der diesem korrupten Kommissar unterstellt ist, der diese Geschichten kennt und der auch erkannt hat, dass Arsène eigentlich Arsène ist und auch immer Synonyme verwendet oder Namen aus den Geschichten und dass er auch die Tricks nachstellt und Beutezüge.
Ja. Wenn ich da gleich mal widersprechen darf, ich finde nicht, dass man die Geschichten nicht versteht. Ich zum Beispiel kannte diese Lupin-Romane auch nur dem Namen nach, sondern es ist ja auch Absicht. Das sind ja genau diese klassischen Verwirrspiele, dass irgendeine Situation passiert. Man denkt sich, was ist denn jetzt los? Wie konnte es denn so weit kommen? Und dann springt man 3 Tage zurück und dann wird das alles aufgerollt, was passiert ist. Und man stellt fest, dieses eine Detail, wo man sich schon gewundert hatte, warum das jetzt überhaupt gezeigt wird, ist dann ganz entscheidend für den Verlauf der Geschichte. Ja. Und natürlich ist es so, dass es, und das ist ja im Internet jetzt auch schon wieder passiert, dass ganz viele Logikfehler nachgewiesen wurden und so weiter. Ich fand das tatsächlich sehr gut gemacht und sehr unterhaltsam. Und was ich so schön fand, ist, klar, es liegt ja diese klassische, auch ziemlich düstere Rachegeschichte drunter, eben, dass er schon als Teenager verwaist ist, weil seinem Vater so übel mitgespielt wurde. Aber gleichzeitig hat die Serie auch so was ganz Leichtes. Also man weiß ja immer, er wird immer davon kommen. Man weiß, Diop wird es irgendwie schaffen, dass er rauskommt, auch aus den unmöglichsten Situationen. Und ich habe das gern geguckt, aber ich gucke auch gern so Sachen wie, also es ist ja, tatsächlich wurde er ja oft verglichen mit James Bond, obwohl der natürlich ein Agent ist, aber einfach von dieser Leichtigkeit, mit der da Verbrechen begangen werden und mit der eben die unmöglichsten Situationen überstanden werden. Und genau diese Leichtigkeit, die der neue Bond ja auch nicht mehr hat, aber früher eben. Das hat mir gut gefallen, weil ich finde, das fehlt in ganz vielen modernen Serien einfach. Also ganz vieles ist jetzt ja so doch sehr düster, sehr brutal. Alles wird bis ins Detail gezeigt. Und hier ist es eben, also George Kay, der Showrunner, wollte ja auch, dass es tatsächlich die ganze Familie gucken kann. Und ich finde, das ist eben sehr gut gelungen.
Ja, es erinnert an frühere Caper-Movies aus den 60er Jahren, vor allem französischer Bauart, auch amerikanischer. Und es erinnert an die amerikanische Serie Alias, die vor 20 Jahren, glaube ich, gezeigt wurde. Auch mit der in der Rückblendenstruktur, dass man erst im Nachhinein alles versteht, wenn es dann heißt, 4 Tage vorher oder eine Woche früher. Und dann wird das aufgerollt, was man eben gesehen, was man nicht richtig begriffen hat. Und dann sieht man die Hinweise, die man vorher nicht interpretieren konnte. Und darin liegt der Reiz zu sehen, wie es tatsächlich abgelaufen ist. Dazu gibt es immer zu Verkleidungen. Das ist vielleicht das eine, das nicht recht glaubwürdig ist, denn man erkennt Omar Sy natürlich immer, auch wenn er sich falsche Bärte anklebt und graumeliert in Erscheinung tritt und
auch die Zähne funktionieren nicht wirklich. Das stimmt Zähne. Tatsächlich. Man, ja. Oma Sy, wenn ich das kurz sagen darf, ist ja auch 1,90 groß und ist eben ein Mann, der nicht unbedingt in der Menge untergehen kann. Ich weiß, dass das eigentlich ein Aspekt war, der George Kay sehr wichtig war, sozusagen zu zeigen, dass gerade, also Oma Sys Familie kommt ja aus dem Senegal, dass eben gerade die Migrantenkinder sozusagen in der Menge untergehen und oft gar nicht wahrgenommen werden. Das kann schon sein. Also deswegen kommt er ja auch gerade in der Putzkolonne dann mal gut durch und so, keiner guckt ihn an. Möglicherweise war es natürlich ein bisschen schwierig. Oma Sy, wir kennen ihn als ziemlich beste Freunde, ist eben, ja, wie gesagt, eine imposante Person. Das funktioniert vielleicht bei Alias tatsächlich ein bisschen besser. Es ist lustig, dass du Alias erwähnst, weil das nämlich gerade auf Disney Plus läuft und ich gerade angefangen habe, das auch nochmal zu gucken.
Alles noch einmal zu sehen.
Alle 5 Staffeln dachte ich, gucke ich nochmal an. Und es stimmt tatsächlich, da ist es auch mit diesen ganz vielen Verkleidungen ja die ganze Zeit so und ständig so, dass man nicht weiß, wer ist jetzt der Gute, wer ist der Böse. Und das ist auch was ich finde, was bei Lupin sehr schön ist, denn grundsätzlich natürlich fühlt man ja sehr mit dem mit und möchte ja auch, dass er mit allem durchkommt. Aber manchmal geht er einem auch echt auf die Nerven und man kann die Ex-Frau schon auch verstehen. Ja. Man kann schon auch verstehen, dass die mal die Faxen dicke hat und sagt, jetzt kümmere dich mal ordentlich um dein Kind und sei doch nicht selbst einfach so ein großes Kind.
Ja, er verspricht immer wieder, dass der letzte Raubzug ist oder die letzte Scharade und dass er kurz davor ist, den Vater zu rächen. Und das ist dann aber nie so. Auch am Ende, um das vorwegzunehmen, dann selbstverständlich eine dritte Staffel bestellt ist. Auch am Ende muss er erst einmal untertauchen und verspricht dann aber zurückzukehren. Und es ist wieder das große Versprechen, nur noch dieses eine Ding, nachdem er gerade das größte Ding gedreht hat und jetzt untertauchen muss.
Wobei das tatsächlich wahrscheinlich interessant wird. Also ich habe schon überlegt, wie die dritte Staffel überhaupt aussehen könnte. Weil im Prinzip dieser Rache-Feldzug-Spannungsbogen ist jetzt ja abgeschlossen. Und eigentlich kann Assange sich in Berlin, Paris auch nicht mehr sehen lassen. Deswegen ist halt die Frage, wie könnte die dritte Staffel überhaupt weitergehen?
Er kehrt zurück in Le Havre. Da spielt schon einiges der zweiten Staffel oder nach Südfrankreich. Ne? Aber sie haben sich schon an den Ort begeben, der für Arsène Lupin berühmt ist, wo lauter Doppelgänger mit dem Cape und dem Zylinder herumlaufen. Ich weiß nicht, wie dieser Ort heißt, aber der spielt hier eine gewichtige Rolle, weil da die Verehrer hinpilgern. Und es gibt auch eine Arsène Lupin-Vereinigung. Deutschland ist ja nicht so bekannt, wie auch Fantomas nicht, obwohl es viele Filme und sogar Serien gab. Aber Verehrer dieses Meisterdiebs hören dann nicht mehr auf, diese Geschichten zu lesen, haben sie vollkommen verinnerlicht. Das ist hier auch so, dass Assange seinem Sohn, den er mit Claire hat, die Geschichten nahebringt. Der ist, glaube ich, 10 Jahre, 11 Jahre alt und hat bisher nicht gelesen. Und Assange gibt ihm die Geschichten, ein Geschichtenband, und dann will der Sohn gar nicht mehr aufhören,
das
diese
natürlich
Detektivgeschichte
zu lesen. Der Traum aller Eltern, dass das Kind nur noch die Nase ins Buch steckt.
Ja.
Vielleicht heutzutage ein bisschen unrealistisch. Aber was ich grundsätzlich auch glaube, was viel von dem Erfolg der Serie ausmacht, ist tatsächlich, wie schön die aussieht. Und das natürlich Paris und gleich am Anfang ist ja diese Szene im Louvre. Das gerade in dieser Zeit jetzt, wo die meisten ja doch das Reisen vermissen, man da mitgenommen wird in so ein Frankreich, das, auch wenn natürlich immer wieder Rassismus angedeutet wird und die korrupte Polizei und so weiter, man trotzdem in so ein Frankreich geführt wird, das ja sehr, sehr schön aussieht. Ich glaube, das hat vielleicht ein bisschen, natürlich nicht so wie bei Emily in Paris, aber hat doch auch ein bisschen was damit zu tun, warum die Serie so erfolgreich ist und ja auch in Amerika so erfolgreich, was ja für eine französische Serie wirklich erstaunlich ist.
Ja, die da meist selten wahrgenommen werden und nicht so erfolgreich sind, dass etwa amerikanische Journale und auch die amerikanische Ausgabe des Rolling Stone so ausführlich darüber berichten, wie man in unserem Special der Juli-Ausgabe nachlesen kann. Da haben wir einen Text der amerikanischen Ausgabe über Lupin gebracht. Deshalb sprechen wir jetzt übrigens über Lipa.
Ja, Omar Sy, wenn ich das noch ergänzen darf, ist ja inzwischen auch tatsächlich nach Los Angeles gezogen mit seiner Familie. Also der versucht es jetzt da. Und das ist, wen es interessiert, es gibt ein paar sehr nette Talkshow-Auftritte auch von ihm. Also er hat tatsächlich auch diesen Schalk im Nacken, wie er ihn da eben auch in dieser Serie spielt. Also er ist schon die ideale Besetzung. Das finde ich, sollte man auch unbedingt nochmal rausstellen. Ich finde, natürlich nimmt man ihm nicht alle Verkleidungen so ab, aber er spielt es mit so viel Freude und ich finde, man guckt ihm einfach gern zu, wenn er das alles macht. Und auch die Kampfszenen, die sind ja irgendwie fast nett. Und ich finde eben inmitten all dieser anderen krassen Serien, die es jetzt gibt, ist es einfach so eine Serie zum Zurücklehnen und zum sich drüber freuen. Und es ist wahrscheinlich auch Eskapismus.
Ja, sicher, aber hier gibt es eben nicht Mord und Totschlag. Es ist es ist nostalgisch, es ist raffiniert, es hat eine Leichtigkeit. Dass aber dieser schwere Mann eine solche Leichtigkeit hat, das ist eben das Merkwürdige oder das Besondere an Omar Sy, dass der eigentlich schwerfällig ist. Er hat einen Freund, den er schon aus dem Internat kennt, und der ist eigentlich die Wühlmaus, und der ist Antiquitätenverkäufer, hat seinen kleinen Laden. Und der weiß alles. Neben Claire ist er derjenige, der Asan am besten kennt und der auch die Ware verkauft sozusagen. Ne? Ist eine Art Hehler, aber eigentlich ist er ein Archivar, der in der Etage oberhalb seines Geschäfts immer am Schreibtisch sitzt und mit der Lupe und alles begutachtet und der die Juwelen oder die Kostbarkeiten vertickt und verkauft und bewertet. Ne? Also ist auch ein Freundschaftsfilm, einerseits die Freundschaft mit Claire, andererseits die Freundschaft mit dem alten Schulkameraden. Ne? Und es wird in Rückblenden immer wieder gezeigt, wie das alles dazu kam, wie sie auf der Schule agiert haben und dass sie dort auch schon die Tricks gemacht haben. Ne? Also etwa in das Labyrinth der Metro hinabgestiegen und da auf Nebenwegen mit einer eigentlich geheimen Karte von den Katakomben Fluchtwege erkundet haben, die ihnen jetzt in der Gegenwart 15, 20 Jahre später zugutekommen. Ja, lesen Sie also in der Juli-Ausgabe, die jetzt veröffentlicht ist, alles über Lupin. Ja, Birgit, vielen Dank für deine Beteiligung an diesem Podcast. Beim nächsten Mal
sprechen wir über weitere Serien. Und ich hoffe, da bin ich vielleicht noch eins fragen darf, wenn wir noch dabei sind. Du als alter Tarantino-Fan, vielleicht kannst du mir erklären, warum überhaupt heutzutage so vieles so brutal ist und wann sich das eigentlich geändert hat und ob tatsächlich Tarantino schuld ist. Denn selbst als ich jetzt die alten Alias-Folgen geguckt habe, wie du vorhin sagtest, ungefähr 20 Jahre alt, fiel mir auf, okay, da werden auch schon zum Beispiel Finger abgehackt, aber man sieht es nicht. Es wird immer vorher abgeblendet, bevor es ganz krass wird.
Was hat Tarantino nicht zwei Episoden von Alias inszeniert?
Er spielt mit, tatsächlich. Er spielt einen, der so einen Überfall auf SD6 plant und durchführt, und das ist auch recht brutal, aber man hat eigentlich das Gefühl, dass es ihm vor allem Spaß gemacht hat. Und ja.
Das sind die beiden von ihm inszenierten Episoden, in denen er eine kleine Rolle spielt. Oder spielt er in anderen Episoden?
Nee, das sind
von Alias.
Ja. Also spielen ja unglaublich viele bekannte Leute mit, gerade Christian Slater ist gerade aufgetaucht, Faye Dunaway spielt mit. Also das, wenn man das jetzt nochmal anschaut, dann ist das Wahnsinn, was in dieser Serie alles so möglich war. Da muss man schon sagen, auch wenn die am Ende so ausgefranst ist, was ja bei J.J. Abrams leider immer so ist, ist es trotzdem was sich auf jeden Fall nochmal lohnt anzugucken.
Ja, das war noch die alte Serienzeit. Aber die Frage nach der Brutalität ist schwer zu beantworten. Früher lief alles im Fernsehen, konnte nicht so brutal sein. Also Starsky und Hutch, Bonanza, die gute alte Zeit. Übrigens viele Familienserien mit Jodie Foster. Es gibt gerade eine Dokumentation über Jodie Foster. Da staunt man. Er hat schon 1969 in Serien gespielt, in der Doris Day Show etwa. Und das macht erkennbar, was sich geändert hat. Früher gab es die Doris Day Show, dann gab es rauchende Colts, war auch nicht sehr brutal. Und was haben wir in den 70er Jahren gesehen? Starsky & Hutch, die Profis. Auch wenig Brutalität. Die Straßen von San Francisco. Autoverfolgung natürlich, mal Prügeleien. So, und dann wurde es immer expliziter. Aber es wird ja heute auch nicht im Fernsehen gezeigt, sondern es gibt lauter Warnhinweise bei Netflix. Ne? Man wird auf alles hingewiesen, explizite Sprache, Gewalt, Sexualität, Schimpfwörter und so.
Aber das ist ja wirklich überall so. Neulich wurde bei Big Bang Theory eingeblendet, Warnung, Sexualität und Drogenkonsum.
Ja, Sexualität, Drogenkonsum, okay. Genau. Und Kraftausdrücke, wie man früher sagte.
Explizite Sprache, genau. Ja.
Also das ist alles nicht bei Lupin, daher wohl auch der Erfolg. Man kann es mit der ganzen Familie sehen, man kann sich einen schönen Abend machen, auch einen schönen Vormittag. Und man schaut es natürlich atemlos hintereinander. Ja, also noch einmal der Hinweis auf die neue Ausgabe mit dem Serien-Special. Das nächste dann im späten Herbst.
Genau.
Ja, vielen Dank, Birgit.
Vielen
Dank. Bis demnächst. Tschüss.